Moin, Eva.
Hello.
Ich habe heute mal wieder die Ehre, ins Ausland zu kommen mit meinem Podcast. Weit, weit ins Ausland, weit, weit weg. Wir sind in Österreich, gell? Also besser gesagt, du bist in Österreich. So,
Ja.
in Klagenfurt. Und ich brauche deine Hilfe und deine Unterstützung bei dem Thema Laufen. Ich finde, ich kann keinen Podcast über Füße machen, wenn nicht irgendwann das Thema Laufen da drin vorkommt. Und da ich überhaupt gar keine Läuferin bin, also so wirklich gar nicht, ich habe es probiert. Und tausendmal gescheitert, brauche ich natürlich deine Unterstützung und du bist leidenschaftliche Läuferin. So,
Ja,
und
seit meinem
bevor.
17. Lebensjahr tatsächlich sogar schon, ja.
Super. Dann erzähl uns doch mal, wer du bist, was du so machst und genau, und dann fangen wir mit den Fragen an.
Ja, also ich bin aus dem Süden Österreichs. Ich werde versuchen, meinen Slang, meinen Dialekt einigermaßen zu unterdrücken, weil ich schon gehört habe, dass es schwierig ist, mich in meinem vollen Dialekt zu verstehen. Also alle Kärntner werden mich auslachen, alle Deutschen werden mich auch auslachen, so wie ich spreche, aber ich versuche.
Ich finde es charmant.
Ja, dann passt es. Also falls du etwas nicht verstehst, ich kann keine Untertitel machen, aber sag mir bitte Bescheid, wenn du etwas nicht verstehst.
Genau.
Ich bin 34 Jahre alt, ich bin seit 12 Jahren selbstständige Physiotherapeutin in Klagenfurt. Und ich bin jetzt vor 3 Jahren in eine sehr viel größere Praxis gezogen, als es bisher war, weil ich zu 85%, 90% aktiv mit meinen Menschen arbeiten wollte und nicht den Raum gehabt habe. Und jetzt habe ich eine tolle neue Praxis, die habe ich komplett umgebaut. Das war Riesenauf und eine Riesenarbeit, aber wir haben jetzt einen ganz tollen Kraftraum, wo ich bin ja alleine, wo ich mit Langhanteln, Kurzhanteln, Kettlebells arbeite. Ich habe ein Rack drinnen, wo man dann wirklich auch alle möglichen Übungen machen kann. Und dann habe ich auch noch einen tollen Raum, wo ich meine Kardiogeräte habe. Und da mache ich dann auch auf meinem Laufband zum Beispiel Laufanalysen und schaue mir die Menschen an, die wieder laufen wollen oder die beim Gehen Probleme haben und versuche das so gut wie möglich zu analysieren, falls man das so sagen darf. Und begleite die Menschen in meinem Alltag zu ihren Zielen und zu mehr Beweglichkeit. Das ist mein Alltag.
Super, also du gehörst wirklich schon zu den Physiotherapeuten, die sagen, auf die Bank geht es nur, wenn es nötig ist. So, und alles
Ja.
andere machst du in der Aktivität mit dem Patienten.
Genau. Ich war früher ein Faszienanbeter, kann man fast sagen, und habe aber gespürt, dass das irgendwann hat der Wandel in mir begonnen, wo ich dann gesagt habe, nein, ich kann das nicht mehr vertreten. Ich würde wirklich gern einfach den Menschen helfen zur Selbstständigkeit und ich habe halt da gespürt, dass es nicht weitergeht, weil die Leute sind immer wieder gekommen und immer wieder mit den gleichen Problemen.
Genau.
Und das hat einfach keinen Spaß gemacht und es war eine harte Zeit, dann auch sich durch diese ganzen Researches durchzukämpfen und zu verstehen, wie Schmerz eigentlich funktioniert und dann auch sich selbst einzugestehen, okay, das, was ich bisher gemacht habe, so passiv auf den Menschen herumwutzeln, war vielleicht nicht unbedingt das, was sie dazu geführt hat, sich weiterzuentwickeln. Ja, wutzeln, das
Ja,
Wort wutzeln,
ist
ja.
herrlich, es ist super, ich werde es übernehmen.
Wollen, sage ich auch oft noch, aber das vielleicht ist das ein bisschen zu. Ja, also
Ja.
auf alle Fälle. Und da habe ich dann gesagt, na, jetzt gehe ich in die Vollen und jetzt stelle ich mich um. Und das ist nicht einmal so ein leichter Prozess. Also wenn da irgendjemand Probleme hat, sich da umzustellen, nämlich von voll passiv auf aktiv, das ist ein Prozess, den man durchmacht und es wird immer besser. Ich kann es versprechen, es wird immer besser, aber es braucht seine Zeit.
Es braucht Zeit und ich meine, man merkt dann, so habe ich immer das Gefühl, wie nachhaltig das wird. Also wenn die Patienten dann wiederkommen und dann Übungen mitbekommen haben oder man hat aufgeklärt, wie was Bewegung ist und die konnten das ausprobieren zu Hause und dann kommen die wieder und melden einem das irgendwie zurück. Ja, es wird irgendwie besser, aber ich weiß noch gar nicht warum, aber ich habe die Übung jetzt irgendwie gemacht und so, gell? Also man merkt, die nehmen das dann halt auch einfach mit nach
Ja,
Hause, so,
und
gell?
Schön, weil sie dann auch, wenn sie hinausgehen aus der Praxis, das ist so für mich mein Credo, gehe aus der Praxis und fühle dich stärker,
Ja.
fühle dich selbstverantwortlich für dich, fühle dich so, dass du etwas tun kannst und dass du nicht so eben die nur auf die Liga legst, hinausgehst und dann wieder auf den nächsten Termin wartest, weil du abhängig bist von irgendwelchen anderen Menschen. Das führt zu Fragilität und zu Abhängigkeit und das wollte nicht mehr sein.
Ja.
Und so ist dann der Weg entstanden in die aktive Physiotherapie bei mir, ja.
Ja, und das ist eine schönere Beziehung mit den Patienten, wenn die aktiv sind und irgendwann dann auch kommen und sagen, ich glaube, ich brauche gar nicht mehr kommen. Mir geht's eigentlich gut. Letztens hat eine Patientin zu mir gesagt, wir haben uns dann längere Zeit nicht gesehen. Sie war erst im Urlaub, dann ich im Urlaub, dann war ich krank und so. Und dann kam sie zu mir und sagte, ich glaube, wir können aufhören. Ich weiß nicht mal mehr, welcher Fuß mir wehgetan hat.
Super, wunderschön.
Ja, wir können aufhören.
Ja, das ist ein tolles Ergebnis mit einem Patienten.
Ja.
Genau.
Super, dann kommen wir mal zum Laufen.
Ja,
wie viel
laufen.
Kilometer läufst du in der Woche?
Ja, also da muss ich ja eigentlich fast weit ausholen, weil ich laufe seit meinem 16. Lebensjahr. Laufen tun wir alle relativ früh schon, gell? Also ich weiß ja nicht, ab dem zweiten Lebensjahr wahrscheinlich, aber so richtig, dass ich gesagt hätte, ich laufe jetzt wirklich, ich gehe hinaus, ziehe mir Laufschuhe an und laufe, war ab meinem 15., 16. Lebensjahr und damals habe ich das noch mit einem Basketball in der Hand gemacht, weil Laufen für mich zu langweilig war. Ich bin ausgegangen und ich habe damals Basketball gespielt in der Schule und Basketball, Bordercross, Volleyball und alle möglichen Sachen habe ich gemacht. Und die Trainer dort haben immer gesagt, ich soll ausdauernder werden, ausdauernder werden. Ja, na, was macht man dann? Natürlich geht man laufen, gell? Und wenn man das zu fad war, habe ich dann halt immer einen Ball mitgenommen. Naja, mit der Zeit war es dann so, dass es dann nicht mehr so fad war. Damals bin ich noch mit einem Discman in der Hand gelaufen.
Ja, Wahnsinn, oder? Das waren noch
das
Zeiten,
noch
nicht
Zeiten.
Genau. Und dann ist die CD ständig gesprungen, wenn du irgendwo...
Ja, genau. Und immer so schütteln, naja, gut. Also, und dann hat sich das, also mit 19 bin ich dann tatsächlich meinen ersten Marathon gelaufen. Das war die volle Katastrophe. Da habe ich auch nicht, ich weiß nicht, ob das damals wahrscheinlich schon so war, dass man mit Uhren irgendwie getrackt hat und so, aber für mich war das mit 18, 19 kein Thema. Und dann war ich beim Florenz-Marathon ganz allein und habe auf dem letzten Kilometer einfach nur geheult. Ich war so fix und fertig. Das war ein ganz schlimmes Erlebnis. Aber nichtsdestotrotz hat mich das nicht abgehalten, dann weiter zu trainieren. Da habe ich dann aber weniger trainiert. Und das Ganze hat sich dann aber im Laufe der Zeit bis 2018 so gesteigert, dass ich dann Ultradistanzen sogar gelaufen bin. Und zwar nicht auf der Straße, sondern auch im Gelände. Und 2018 habe ich ein Wochenpensum gehabt zwischen 8 und 12 Stunden, aufgeteilt auf 4 Läufe in der Woche, zwischen 2000 und 3000 Höhenmeter und circa 100 bis 115 Kilometer in der Woche. Also da ist mein Leben, war wirklich Laufen und ich habe mich da vorbereitet auf einen Ultra-Trail in Slowenien, der war wunderschön und da habe ich es tatsächlich auch geschafft, auf den ersten Platz von der Allgemeinwertung zu kommen. Das war dann ein Riesenerfolg, aber dieses Level zu halten ist einfach sehr, sehr schwierig. Also für mich und für meinen Alltag. Und es war dann so, dass ich auch gespürt habe, es war mir zu einseitig. Und dann habe ich mich wieder anders bewegt, habe dann auch mit dem Kraftsport angefangen. Und jetzt habe ich dann ein Pensum, wo ich zweimal in der Woche laufen gehe. Und da habe ich halt ein Glück, ich zehre von dieser Ultradistanzzeit, weil wenn ich laufen gehe einmal, dann sind es halt 20 Kilometer. Und das ist überhaupt kein Problem für mich. Also am Dienstagnachmittag zum Beispiel habe ich eine kleine Pause am Nachmittag und dann gehe ich halt 20 Kilometer laufen.
Wahnsinn.
Und dann arbeite ich danach halt wieder weiter. So ungefähr funktioniert das.
Und ist es für dich früher, wenn ich einmal dazwischen fragen darf, war es für dich dann irgendwann diese Wettkämpfe oder war es das Laufen an sich? Und du hast dir gesagt, Wettkämpfe, das gibt mir einfach nur den kleinen Kick, aber an sich geht es um das Laufen während des Laufens.
Beides wahrscheinlich, aber die Wettkämpfe haben noch einmal einen Aspekt eingebracht, der eh sehr interessant ist, später dann noch einmal zu beleuchten, nämlich sich selbst sehr stark unter Druck zu setzen. Ich glaube, für mich war der Sieg bei diesem Ultra Trail nicht sehr gesund, weil der hat mich dazu gebracht, dass ich mir gedacht habe, so schlecht bin ich ja gar nicht anscheinend und vielleicht sollte ich da weiter ballern und habe es dann meiner Meinung nach einfach vom Kopf her nicht mehr geschafft, weil dann war es nicht mehr der Spaß, sondern dann war es der Druck und dieses Erfolgsdenken. Und das ist sowieso ein Thema, wo man eh immer so ein bisschen sensibel damit umgehen muss, einer Therapie. Aber über das können wir dann später noch
Genau,
einmal sprechen.
das kommt dann. Das kommt dann nochmal so. Was ich immer cool finde, man sieht das ja auch oft bei dir auf Instagram, du machst da ganz tolle Stories, du begleitest dich selber auch bei den Trails dann oder wenn du laufen gehst sozusagen und machst es in deine Stories rein. Und dann sieht man auch immer, wo du schön langläufst, wo ich immer denke, ach, da würde ich mit meinem Zwergschnauzer langschlendern. Und du von
Ja.
hinten höchstwahrscheinlich an mir vorbeirennen. Dann.
Ja, also auf Instagram versuche ich halt auch zu zeigen, da zeige ich jetzt nicht nur die Läufe und die Natur. Natürlich möchte ich die Leute so ein bisschen inspirieren, auch nach draußen zu gehen und sich zu bewegen. Aber bitte kommt nicht auf die Idee, von jetzt auf gleich zu sagen, okay, ich laufe jetzt 20 Kilometer auf dem Berg auf und volle Halligalli und lustig. Das ist so gut. Man kann das, ich laufe seit eben mehr als 10 Jahren und baue das auch so auf und deswegen funktioniert es bei mir gut. Aber ich bin jetzt auch am Radfahren, am Rennradfahren. Das ist meine zweite Ausgleichsbewegung und der Kraftsport auch noch dazu. Also wenn ich es unter der Woche aufteile, dann bin ich jetzt dann auf zweimal Kraft. Das sind so meine Regenerations- und Reparatureinheiten, kann man fast sagen, für meine Sehnen und Bänder. Und das liebe ich. Das tut meinem Körper so, so, so gut. Und dann ist es zweimal Radfahren und zweimal Laufen. So schaut das aus. Ja, und auf Instagram, das ist, ja, ich versuche das alles schon sehr humorvoll auch zu bringen. Und was ganz toll war, heuer auch, und da werde ich auch in Zukunft noch tolle Sachen posten, war Madeira. Wir haben uns für Madeira für einen Ultrawanderungsurlaub entschieden. Und dort sind wir dann, also die ärgste Tour war 36 Kilometer und 2700 Höhenmeter. Und das haben wir dann in 7 Stunden sowas. Haben wir das dann gemacht? Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Es ist mir auch jetzt vollkommen
Genau.
egal.
Genau das und es macht dir Spaß und es
Beste
gibt
Einstellung.
Lebensqualität und es gibt wirklich schädlichere Hobbys. Also, das
Ja.
können wir mal feststellen. Genau, und auf
Genau.
Instagram machst du natürlich auch, wenn wir schon beim Thema Instagram sind, viel über deine Arbeit. Du klärst auch viel auf, was Thema Schmerz angeht, was Krafttraining angeht, was aktive Therapie betrifft. Und ich finde auch, du machst es auf eine super coole, humorvolle Art und Weise. Nicht nur, dass wir denselben 80er Musikgeschmack teilen.
Ja, 80er, 90er, ich liebe es.
Genau. Aber ich finde, du machst sie auch einfach, das ist einfach erfrischend, dir zuzugucken.
Ja,
Also.
das freut mich sehr. Danke fürs Kompliment.
Super. Dann machen wir mal hier weiter. Mit Praxis und Arbeiten. Behandelst du Läufer? Also bist du eine Anlaufstelle für Läufer, dadurch, dass es sich rumgesprochen hat, höchstwahrscheinlich, dass du selber Läuferin bist?
Ja, ich habe schon Läufer. Viele Läufer, die das professionell unter Anführungszeichen machen oder für Wettkämpfe, weil es stellt sich in der Anamnese sehr oft heraus, dass die Menschen vielleicht Läufer waren und aufgrund von Schmerzen, die sie bekommen haben, aber dann aufgehört haben mit dem Sport. Und dann stelle ich halt da immer wieder die Frage, das wird, glaube ich, jedem Physio so gehen, dass er immer wieder Menschen hat, die dann sagen, ja, ich bin so gern gelaufen, aber das hat mir dann weh getan und dann habe ich halt aufgehört damit, aber das war mein Ausgleich. Und diese Menschen zu begleiten und ihnen zu helfen, dass sie wieder zurückfinden zu dem Sport, wovor sie auch so ein bisschen Angst haben, dass wieder die Schmerzen kommen, ist echt eine tolle Aufgabe, zum Beispiel finde ich. Weil da siehst du direkt, wie das Leuchten in die Augen kommt, wenn man sagt, ja, aber das Thema könnte man jetzt eigentlich auch angehen, oder? Also, das sind die normalen Menschen, die aufgehört haben, um deine Frage kurz zu beantworten, wo man in der Anamnese draufkommt, ja, die wollten eigentlich laufen, aber haben aufgehört. Ich habe die normalen Marathonläufer, ich habe die Halbmarathonläufer, ich habe Trailläufer, weil ich halt einfach selber viel in diesem Bereich unterwegs bin. Triathleten sind tatsächlich viele dabei. Und ja, dann ist es das eh schon, gell? Kann man auch sagen. Und ja, für mich auch wichtig zu sagen, diese Hobbyathleten, Hobbyläufer, für die ist es ja, die auch keine Rennen laufen. Für die ist es ja total wichtig, das auch beizubehalten, weil das ist ja ein Teil von Stressreduktion. Manche Menschen laufen dreimal in der Woche ihre 5 Kilometer und sind damit zufrieden, wollen diese Distanz auch nicht erhöhen. Aber es geht ihnen um, wenn sie Schmerzen haben, natürlich Schmerzreduktion und dass sie das einfach behalten, weil es ihnen emotional und körperlich einfach gut tut.
Genau,
Ja,
das ist
das
auch das,
jetzt.
was ich, also mein Mann läuft, der auch nicht, der hat nie einen Wettkampf oder nie irgendwas gemacht, hat auch gar keine Motivation, das hier zu machen, aber der ist genau, wie du es beschrieben hast. Wenn der einen anstrengenden Arbeitstag gehabt hat oder irgendwie gestresst oder genervt ist, sagt er, ich gehe jetzt erstmal eine Runde laufen. So
Und dann
und
war es halt eine Katastrophe für so einen Menschen, wenn das auf einmal wegfällt, weil er Schmerzen hat und weil er dann sagt, na, das Laufen tut mir schlecht. Und das ist aber nicht das Laufen, was eigentlich das Schlechte ist.
ja. Würdest du denn sagen, dass der menschliche Körper dafür gemacht ist, zu laufen?
Ist der menschliche Körper fürs Laufen gemacht? Früher hätte ich tatsächlich sofort klar Ja gesagt. Jetzt kommt Sorge drauf, dass es wirklich auf den Menschen drauf ankommt, auf seine Konstitution, die er gerade hat und ob er sich schon für das bereit fühlt. Weil es ist ja halt einmal so, wenn man einen Menschen laufen sieht oder beziehungsweise der Lauf an und für sich, ist das ja ein Springen von einem Bein auf den anderen und das auf eine längere Distanz. Und wenn wir jetzt sagen wir halt einmal, jemanden haben, der sehr übergewichtig ist oder der halt mehr Gewicht hat und es nicht gewöhnt ist, so einen Impact auf den Körper zu kriegen. Laufen hat einen Impact auf den Körper vom zwei- bis dreifachen Körpergewicht, je nachdem, wie schnell man läuft und was man für eine Technik hat, dann könnte das am Anfang einfach zu viel sein. Und die höchste Verletzungswahrscheinlichkeit haben Läufer, die gerade anfangen und Läufer, die über 60 Kilometer in der Woche an Kilometern einfach hinter sich bringen. Und gerade diese Anfänger, die vielleicht zu viel Gewicht haben und dann starten, sind dann gleich am Anfang komplett frustriert, wenn sie halt mit Laufen anfangen und dann irgendwo Schmerzen kriegen, weil sie vielleicht körperlich vom Gewicht her oder einfach von der muskulären Stabilität noch nicht so weit sind. Weil man kann schon sehen bei Menschen, man beobachtet ja so ein bisschen, oder? Es wäre gut für jeden Läufer, wenn er den Kampf gegen die Schwerkraft gewinnt. Und wenn ich das so jetzt sage, dann wirst du dir sicher etwas darunter vorstellen können, was ich damit meine. Es gibt Läufer, die gewinnen den Kampf eben nicht. Die ergeben sich nach unten und alles von ihrem Körper geht mit. Das spricht nicht unbedingt für Stabilität im Körper. Und es wäre gut, bevor man zum Beispiel die Distanz erhöht von einem Läufer, eher an der Ökonomie des Laufens und an der Stabilität im Laufen zu arbeiten, damit man eben solche Sachen dann besser abfangen kann.
Also
Also
würdest
ja.
du schon Leuten raten, die anfangen möchten zu laufen, aber sagen, ich habe jetzt selber nicht das Körpergefühl und die Erfahrung, um zu merken, ob ich sozusagen nach unten weg sacke, also die Schritte sozusagen schwerer nach unten werden, oder ob ich mich wirklich, wie du gesagt hast, gegen die Schwerkraft so aufrichten kann, dass die sich am Anfang Hilfe suchen mit einem Lauftrainer oder mit einem Physio, der Lauferfahrung hat?
Ich würde sagen, ich denke, natürlich, das ist immer gut, gell? Aber wenn es jetzt Menschen sind, die sich das vielleicht auch nicht leisten können, weil es gibt ja Menschen, die einfach sagen, okay, ich fange jetzt einfach an, schnelles Gehen oder auch im Trailbereich auf einem Berg oder im Wald hoch niedergehen und das schnell zu machen, ist ja genauso auch schon ein Impact, der höher ist auf den Körper. Also wenn du schnell gehst, hast du schon einmal mehr Impact. Und wenn du läufst, hast du noch einmal mehr Impact. Und der Bereich da dazwischen, das sind immer nur Nuancen, die sich dann dahin steigern. Also wenn man jetzt sagt, man fängt gerade an und natürlich bitte begleitet, wenn es jetzt um einen übergewichtigen Menschen geht, dass der Gewicht reduziert. Das wäre schon im Prozess quasi dann gleichzeitig sehr, sehr wichtig, finde ich. Dass du 3 Wochen einmal versuchst, 2 Mal in der Woche schnell zu gehen, schaust, wie es dir damit geht, ob du da irgendwie eine Symptome zeigst oder ob dir was wehtut, ob du dich mit dem wohlfühlst, kann man ein bisschen spielen mit den Distanzen oder mit dem Terrain, in dem man unterwegs ist, also dass man aufwärts, abwärts geht. Und dann kann man ja sagen, okay, ich bin jetzt den Kilometer auf 7 Minuten 30 gegangen oder 8 Minuten, sagen wir 8 Minuten gegangen. Ab der Woche 4 versuche ich jetzt 7 Minuten 50 oder 7 Minuten 40 und schaue, wie man das tut. Und so kann man sich dann immer weiter zurücksteigern. Zurücksteigern, das ist ein gutes Wort.
Steigern.
Steigern und verringern in der Zeit auf dem Kilometer. So.
Genau.
Ja. Ich glaube, es hat jeder verstanden, aber ja, meine Formulierungen sind manchmal ein bisschen schwierig.
Ist wunderbar, hat jeder verstanden. Ja, genau. Weil also ich glaube, also das ist ja immer das, wenn man sich so mit Evolutionsbiologie und sowas auch ein bisschen beschäftigt, dann kommt ja natürlich auch immer das Thema Laufen, dass der Homo sapiens an sich, ja, da, also dass das unser Überlebens, dass das ein Teil unserer Überlebens, unser Überlebenstalent gewesen ist, dass wir so lange ausdauernd laufen können und dann durch das Schwitzen sozusagen uns selber wieder abkühlen können und nicht zwischendrin immer stehen bleiben müssen. Und ja auch teilweise anscheinend die Jäger und Sammler also wirklich Hetzjagden über Kilometer gemacht haben und Tiere, Antilopen, zu Tode gehetzt haben, gell?
Ja, aber heute hetzen wir uns halt vielleicht zum Mäcki.
Ja.
Und dann ist das der maximale Sprint und da fahren wir mit dem Auto. So,
ja,
kann man das auch sagen. Also, ja.
Wir sind halt das von klein auf das lange Gehen oder genau, das lange Laufen nicht mehr gewöhnt, gell? So, also.
Es gibt ja ganz tolle Stämme, ich weiß gar nicht, wo die überall sind. Der Scott Jurek hat ein tolles Buch da drüber geschrieben, die heute auch noch über Kilometer weit nur mit so einer dünnen Schlappen, die sie
ja
sich selber gemacht haben, durch, also laufen und gehen. Und das ist eine ganz unglaubliche Sache, aber die sind das halt auch gewohnt von früh auf. Wenn du einen aktiven Lebensstil hast, das ganze Leben lang Spielsportarten machst oder sowieso viel Laufen in dein Leben integriert hast, dann kannst du wahrscheinlich auch einfach sagen, okay, passt, ich morgen 5 Kilometer laufen und es wird nichts passieren. Aber wenn man halt vielleicht einen Lebensstil hat, der nicht sehr konstruktiv ist, und ja, selber spürt, bah, ich sollte mal wieder mehr Sport machen und so, und dann geht man laufen und die Schwerkraft gewinnt bei jedem Schritt, ist es halt nicht sehr ökonomisch für den Körper. Aber was ich auch ganz jetzt sagen möchte, was ganz wichtig ist, Laufstil, egal wie hässlich das für dich von außen ausschauen sollte, sagt nichts aus über Schmerzsymptomatiken. Also
guter Punkt.
Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Es gibt wohl, sagen wir mal, Punkte, wo man sagen kann, das ist ökonomischer, mit dem kannst du schneller laufen oder mit dem, das könnte dir helfen, dass du einen besseren Auftritt hast oder dies und das. Da kann man überall so ein bisschen Stellschrauben bewegen. Aber egal wie jemand läuft, es heißt nicht, dass der Schmerzen hat. Du schaust einen Top-Läufer an, auch im Trail-Bereich mir angeschaut, jemanden oder zwei Vergleiche. Der eine ist gegangen oder gelaufen wie der Michael Jackson, so rückwärts im Moonwalk. Da hat sich der Oberkörper gar nicht bewegt und ist der Kopf war immer in einer Linie nach vorne gerade und der andere, der ist nur so gepäppelt, nur hoch und nieder. Da war die Linie vom Kopf immer hoch, nieder, hoch, nieder, hoch, nieder. Und das sind zwei Topläufer. Also auch Leistung sagt nicht aus, wie der jetzt laufen muss. Aber es gibt halt so wie überall ein paar Sachen, die angeblich optimaler sind.
Genau, und höchstwahrscheinlich geht es dann um solche Sachen, dass man effizienter läuft, dass man kraftsparender läuft, dass man Distanzen erhöhen kann. Also da sind wir dann wirklich in einem Leistungsbereich irgendwie höchstwahrscheinlich
ja,
dann angekommen, gell? So, ich finde das auch immer ganz wichtig, dass man das sagt, weil das ist auch ein Knackpunkt, auch den, mit dem ich in der Praxis oft konfrontiert werde, wenn mit Hobbyläufern, wenn die zu mir kommen und sagen, ja, der Arzt hat gesagt, ich soll aufhören zu laufen, das wird höchstwahrscheinlich nicht, ich werde keinen guten Laufstil haben. Und so, gell? Oder dann geht's ja weiter mit dem Thema Gangbild. Ja, ich gehe falsch und so, gell? Dass man, deswegen ein wichtiger Punkt, was du gesagt hast, dass das nicht gleich ergo Schmerzen und Probleme bedeutet, gell?
Ja, genau so ist es.
Machen wir mit der nächsten Frage weiter. Was sind die häufigsten Beschwerden eines Läufers?
Das ist oft sehr unterschiedlich. Es kommt da manchmal so ein bisschen auf den Bereich drauf an, weil wenn du Trailläufer hast, dann haben die häufiger so wie Umknöchelungs-, Supinationstraumen. Was jetzt sagt sie Supinationstraumen? Ich habe einmal über Knöcheln.
Beim Knöcheln kennen wir in Deutschland nicht. Wir kennen nur Supinationstrauma und Umknicken.
Ah, Umknicken. Okay. Bei uns heißt über Knöcheln. Bei uns heißt das über Knöcheln. Sowas ist im Trailbereich relativ häufig und Lendenwirbelsäulenbeschwerden, weil die laufen halt da sehr viel aufwärts. Dadurch ist die Vorlage vom Oberkörper, vom Rumpf mehr nach vorne. Und teilweise ist ja die Erschöpfung dann in der Lendenwirbelsäule höher. Und von dem kommt das dann. Und ansonsten haben wir so das ganze Spektrum. Was gibt's alles? Runners, Hip, Runners, Knee, Shinsplints, Achillessehnenreizungen auch ganz gern. Dass die ischokrale Muskulatur hinten einen höheren Tonus hat. Ja, also.
Plantarfasziitis, gell?
Ja. Ja, so. Genau, Plantarfasziitis. Manche haben auch Großzehen, Ballenproblematiken. Ja, so in die Richtung gehen die ganzen Sachen. Okay, wo ich eh sage, ja?
Würdest du sagen, das ist mit einer Überbelastung dann zu therapieren? Also du würdest die Leute dann sozusagen in ihrem Training anders aufstellen, damit die weiter laufen können?
Ja. Das ist jetzt eine ganz spannende Frage, weil wenn derjenige zu mir kommt, derjenige oder diejenige, und sagt, sie hat Schmerzen beim Laufen, sie möchte ihre Distanz wieder erreichen, weil jetzt hat sie alles abgeschraubt, dann mache ich das meistens so, dass ich sie wirklich sehr, sehr genau frage, wie viele Kilometer läufst du in der Woche, welche Intensitäten machst du Intervalle oder machst du immer das gleiche Tempo, machst du immer die gleichen Routen oder machst du auch noch irgendeinen Ausgleichssport und wie geht es dir überhaupt? Wie ist dein Stresslevel? Und als der Schmerz aufgetreten ist, war da irgendetwas, was zu viel war? Nicht nur emotional, sondern auch an und für sich von der Belastung her. Das ist einmal so das Prinzipielle. Und wenn man das sich alles anhört, dann kriegt man schon einmal ein Bild von der Belastung und wie das Ganze entstanden ist. Und man hört meistens auch, wenn man sich ein bisschen sensibler mit den Menschen auseinandersetzt und da wirklich zuhört, ob die einen starken Druck hinter dem Ganzen haben, dass sie mehr laufen wollen oder mehr Distanzen laufen wollen oder ein gewisses Ziel erreichen wollen und in welcher Zeit. Das ist nämlich auch noch immer eine sehr, sehr wichtige Frage. Was ist dein Ziel? Und wenn der mir jetzt sagt, ja, ich möchte in 2 Wochen den Halbmarathon laufen, dann weiß ich schon, ja, du hast einfach viel zu viel geballert in der letzten Zeit. Du brauchst jetzt eine Regenerationsphase, weil sonst kannst du den Halbmarathon dann knicken. Das funktioniert nicht. Oder er macht ihn und dann ist er danach halt komplett paniert. Das kann natürlich auch sein.
Ja.
Und dann ist das Erste, was ich zu sagen sage, okay, du darfst weiter laufen. Und dann sind sie schon einmal zuerst, oh, Gott sei Dank, ich darf weiterlaufen. Endlich jemand, der mir sagt, ich darf laufen. Aber es wird die Distanz und die Intensität zuerst ein bisschen nach unten gedreht, damit das Nervensystem nicht immer bei einer gewissen, sagen wir mal, bei Kilometer 3 oder nach einer gewissen Zeit, sind immer 2 verschiedene Sachen. Es gibt Leute, die sagen, es fängt nach 2 Kilometer an. Es gibt Leute, die sagen, es fängt bei 1 Kilometer an. Oder nach 10 Minuten oder nach 50 Minuten oder wenn es ein Ultraläufer ist, da fängt es halt dann bei 2 Stunden 50 an, so wehtun. So. Und ja, das ist ja utopisch im Prinzip. Aber ich habe auch eine Ultraläuferin bei mir, die sagt halt dann, ja, nach 5 Stunden fängt endlich das Kreuz zum Wehtun anfangen. Und dann denke ich mir so, okay. Und der andere sagt, bei 10 Minuten fängt
ja, genau, bei 5 Stunden.
So sind halt die
Zeit Seiten ist relativ. Zeit ist relativ.
Ja. Genau, aber der Plan ist im Prinzip der gleiche, ein bisschen reduzieren, einen anderen Reiz auf die Strukturen geben, die betroffen sind und dann wieder eine gewisse Distanz laufen. Dann wieder einen anderen Reiz geben und dann wieder laufen. Einfach um zu schauen, können wir dieses Intervall in dem der Schmerz auftritt, sagen wir mal das, damit wir da ein konkretes Beispiel haben. Du kriegst Schmerzen bei 50 Minuten Laufen. So, dann sage ich, du machst jetzt Folgendes. Du gehst laufen und laufst dann nur 40 Minuten. Na, 30 Minuten. Du laufst dann 30 Minuten, machst deine Übungen und dann läufst du noch einmal 10 Minuten, machst deine Übungen und dann läufst du noch einmal 10 Minuten und machst dann wieder deine Übungen. Das ist halt verbunden mit ein bisschen taktischen Umdenken und so, aber das Ziel soll sein, dass diese Zwischenreize den Schmerzpegel nicht so weit nach oben steigen lassen und das ganze System für ein bisschen entspannen dazwischen oder einfach einen anderen Reiz geben. Weil Monotonie ist echt ein Problem bei Läufer. Und andere Reize in die Gelenke zu geben, und das bringt schon viel. Das ist so der Ablenkungsmanöver. Und Ziel wäre es dann, dass ihr eine positiv Feedback-Schleife durch das erreichen soll heißen, ah, jetzt haben sie 50 Minuten geschafft und sie haben keine Schmerzen gehabt. Wie ist das jetzt gegangen? Ja? Und das, es probiert das einfach mal aus mit eurer Leid, für alle, die jetzt da gerade zuhören. Das ist wirklich super fein. Man muss halt einander schauen, dass man Übungen wählt, die halt dann auch für denjenigen und die Struktur dann passen. Das ist dann individuell. Und prinzipiell kräftigen, kräftigen, kräftigen. Die kriegen Kraftübungen für den Bereich, um den es geht, aber fast jeder Läufer, der sich nur aufs Laufen konzentriert, der darf schon einmal ziemlich gut an seiner Rumpfqualität arbeiten. Das wird sehr, sehr häufig vernachlässigt, weil viele Läufer haben dann einen Ärmel, so wie mein kleiner Finger, und der ist ziemlich klein. Und das funktioniert halt nicht, gell? Wenn du eine Stabilität haben willst beim Laufen, dann sollte auch dein ganzer Körper stabil sein. Und das macht ja nur, das gibt ja nur einen Benefit für dein ganzes Leben, wenn du vielfältig am ganzen Körper Bewegungen kraftvoll ausführen kannst.
Ja. Gibt es denn spezielle Kraftübungen, die du empfehlen würdest für Läufer?
Ja, auf alle Fälle Squats. Squats,
Kniebeuge, die gute alte Kniebeuge.
Kniebeugen. Genau, Kniebeugen, Deadlifts, also Kreuzheben, klassisches Kreuzheben. Ich versuche immer einbeinige Sachen zu machen, aber auch beidbeinige Sachen. Für mich in der Therapie ist es sehr wichtig, den Menschen das zu geben, was sie nicht haben. Und manchmal ist es beim Laufen, was heißt manchmal, es ist immer so beim Laufen, dass wir eigentlich nur ein Bein auf dem Boden
Ja,
haben.
genau.
Aber es hat Vorteile, bilateral zu trainieren, so wie es auch Vorteile hat, unilateral zu trainieren. Also ich mache beides, einfach auch, um dem Patienten dann oder der Patientin zu zeigen, wenn sie einbeinige Sachen machen, okay, ich habe da tatsächlich einen gravierenden Unterschied oder eine gravierende Bewegungseinschränkung und trainiere das dann stärker. Und bei den bilateralen Sachen ist es halt schon auch ein Vorteil, dass du das Nervensystem etwas mehr reizen kannst, sodass du dann allgemein eine stärkere Belastungsfähigkeit hast, was natürlich immer sehr, sehr gut ist in so einem Fall, wenn du Schmerzen hast. Also auch für alle anderen Beschwerden. Intensive Kraftsachen helfen an, das Nervensystem so zu trainieren, dass es belastungsfähiger wird. Genau. Dann haben wir noch alle möglichen Wadenhebe-Sachen, aber die erledigen sich oft auch in dem Sinne, man kann das isoliert natürlich trainieren, aber wenn man jetzt einbeinige Sachen macht, hat der Fuß sowieso sehr, sehr viel zu tun. Und wenn ich einbeinige Sachen mache, dann mache ich das entweder ganz frei mit einem Kettlebell zum Beispiel oder mit einer Landmine. Sagt da Landmine was?
Nee.
Eine
Das musst du
Landmine ist
erklären.
eine Halterung, wo du auch Langhantelstangen eine tun kannst, die Langhantelstange an einem Ende festhält. Und du kannst dann dich an dieser Langhantelstange am anderen Ende, das frei ist, so ein bisschen festhalten und dadurch ist dann auch etwas mehr Stabilität gegeben im Vergleich zu einem freien Gewicht. Wenn du jetzt zum Beispiel Single Leg Deadlifts machst oder halt Single Squats. Squats auch in alle verschiedenen Varianten. Schief, gerad, am liebsten ist man alles alles durcheinander.
Das ist alles, was geht, ja.
Ja, genau, alles, was geht. Je mehr verschiedene Winkel du schaffst und vielleicht auch sogar Winkel, in denen du etwas auslösen kannst an Schmerz, desto eher kann man dann auch mit diesem Bereich arbeiten. Das, wo viel Schmerz in der Bewegung drinnen ist, das sind mir die Liebsten.
Ja.
Mit dem kann man dann wirklich schauen, okay, erster Satz mit wenig Gewicht tut noch weh. Zweiter Satz wird schon weniger, haben wir schon mehr Gewicht aufgebaut. Und dritter, vierter, fünfter Satz ist dann vielleicht schon gar kein Schmerz mehr in der Bewegung. Und so kann man das dann halt irgendwie aufbauen. Rumpf sowieso, ballern, 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 Rumpf.
Ja, rum, ja.
Sag ich mir gerade auf, ich sag ballern oft.
Das macht
Ballern.
nichts. Ballern jeder, ich glaube, mit Ballern weiß jeder Bescheid,
Ja, dann
was du
weiß
da meinst. Gas geben.
ich. Genau. Wir kennen natürlich auch die seitliche, die Adduktorenmuskulatur ganz normal mittrainieren. Alles, was Beine betrifft. Alles, was Beine und Rumpf. Und
Und auch mit
das
Gewichten. Du würdest da wirklich auch gleich mit
absolut.
Gewichten. Ja,
Absolut.
super.
Schon allein aus dem Grund, was ich eh schon gesagt habe, wenn wir bedenken, dass dann beim Laufen eine Belastung auf den Körper aufprallt,
Ja.
die zwei- bis dreifach bis vierfach teilweise ist, dann macht es tut mir jetzt leid, dann macht es wenig Sinn, mit Eigenkörpergewicht zu trainieren,
Ja.
weil du hast halt eine ganz andere Belastung.
Ja.
Das imitiert die Belastung. Und du kannst das nicht einmal mit Krafttraining so imitieren. Man müsste dann halt wirklich Sprünge auch einbauen. Das ist dann die nächste Stufe. Und ja, aber die Basis ist einmal die Reduktion eben, was wir gesagt haben, vom Laufen mit einem tatsächlichen Plan, Übungen dazwischen machen. Da kann er halt kein Gewicht mitschleppen, aber da hat er dann eigene Sachen, die er dann machen kann. Und zweimal bis dreimal in der Woche dann tatsächlich dann Krafttraining. So war das.
Dann lass mich da kurz einmal beim Krafttraining, beim großen Thema Schuhe einsteigen. Lässt du deine Patienten das in Laufschuhen machen, das Krafttraining bei dir?
Na, bei mir ist erinnern, in meiner Praxis ist sowieso jeder in Socken, aus hygienischen Gründen, weil ich das nicht mag.
Ja,
Ich muss halt dann immer sauber machen und das mag ich nicht. Also in Socken. Und das bringt mich eher zum nächsten Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist, vor allem wenn es um Fußproblematiken geht oder Sprunggelenksproblematiken oder an und für sich, was die Beine betrifft und Schmerzen bei Läufern. Die Großzehenbeweglichkeit.
Ja.
Ich sehe das Problem immer wieder, dass es richtig steife Halluxe gibt.
Ja.
Und oder ein sehr unbewegliches Längsgewölbe, wo die Pronation nicht möglich ist, wo eigentlich das Sprunggelenk in die E-Version vielleicht sogar mehr reagiert als agiert. Und da möchte ich einen ganz bewussten Unterschied setzen. Wenn man auftritt mit dem Fuß, dann kann das Sprunggelenk entweder Aktion machen, ein bewusstes Verlängern, evadieren und außen rotieren von der Tibia beispielsweise. Oder es kann eben einfach kippen. Und da sind wir dann auch wieder bei diesen, wir ergeben uns der Schwerkraft und versuchen uns in unseren Bändern nach rechts und links zu wuchten und mehr muskulär in dem Fall auch zu arbeiten. Weil je langsamer du bist, desto mehr wirst du muskulär den Schritt nach vorne setzen. Je schneller du wirst, desto kürzer ist dann auch der Aufprall und die Bodenkontaktzeit und ökonomischer der Lauf dann auch.
Also
Der Impact.
man kann nicht direkt sagen, die Pronation, weil das ist ja auch so ein bisschen das, was man immer mitkriegt. Die Pronation ist nicht irgendwie unser Feind, sondern sie muss halt einfach aktiv muskulär geführt werden.
Genau, absolut. Das ist ein schwieriges Thema, weil das ist sehr, sehr eingefahren bei den Leuten, dass die Pronation so verteufelt wird, aber so ein richtiger Fußaufprall kommt natürlich auch auf den Läufer drauf an, weil wir haben ja Fersenläufer und wir haben Vorfußläufer. Tendenziell sind die Hobbyläufer und die langsamer laufen eher Fersenläufer und die schnelleren Läufer gehen dann immer mehr im Mittelfußbereich. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Was hast
Woche, es ging um die Pronation, dass
du Pronation.
Genau.
Entschuldigung. Ja, aber jetzt weiß ich trotzdem nicht, wo ich hin wollte.
Also du wolltest, wir haben darüber gesprochen, dass die Pronation nicht verteufelt werden darf. Und dann hast du damit angefangen, dass es diese unterschiedlichen Fersenlauf und Vorfußlauf.
Ach so, ja genau. Ja, also das hat ein Geschwindigkeitsthema auch, weil die Läufer, die schneller werden, die kommen ja so oder so schon eher im Mittelfußbereich auf. Mhm. Und man könnte... Das hat alles dann auch wieder mit der allgemeinen Fitness von den Menschen zu tun. Ja, weil je stabiler du wirst und je ökonomischer du wirst vom Laufen her, desto eher wird das alles normal. Aber das Pronationsthema an und für sich, auch mit den Pronationsschuhen, das ist ein sehr, sehr großes. Die Stabilitätsschuhe mit ganz viel Carbon-Insoles zum Beispiel gibt es ja jetzt auch. Mhm. Da würde ich wirklich bitte, wenn ihr euch Pronationsschuhe holt und dann auch noch dran denkt, eine Einlagen da eine zu machen, macht es das bitte nicht. Das ist viel zu viel Stabilität für einen Fuß, der normalerweise, wenn man ihn ohne Schuhe anschaut, so viel Bewegung eigentlich machen wollte. Und wenn man dann einen Menschen anschaut, der einen Schuh anhat und dann auf einmal die Pronation so übertrieben ausschaut, weiß man dann auch nicht, ist es jetzt der Schuh, der nach innen proniert oder ist es der Fuß selber? Mhm. Und das ist ganz ein schwieriges Thema. Aber
ja, und Pronation ist gut. Pronation ist gut und das Ziel ist es halt wirklich, die Pronation gezielt ausführen zu können, gell? Dass die Muskulatur das auch wirklich kräftigen oder wirklich halten kann, weil das ist ja das, was nachhaltig ist. So, genau. Gell? Da ist der Schuh irgendwann dann durchgelaufen oder was auch immer. Und wenn du da dann in den Bändern jedes Mal hängst, wenn du mit dem 3- bis 5-fachen deines Körpergewichts da drauf kommst, sozusagen, gell? Das schafft man, glaube ich, echt einfach nur darüber, dass man einen gut stabilen Fuß hat und eine gute Kraft aufbringen kann. Und dann ist bestimmt Timing auch ein großes Thema beim Thema Pronation. So, gell? Mhm. Genau, aber fand auch, die ist so ein bisschen verteufelt worden und dann gab es diese ganz tollen Schuhe und ganz tolle Hilfsmittel dafür irgendwie. Und dann ist ja auch die Frage, wer beurteilt, wann ein Läufer diesen Schuh wirklich braucht? Also oft gibt es keinen, der das fachlich beurteilt, sondern die gehen in einen Schuhladen und dann gibt es halt nur mal das neueste Exemplar für 220 Euro und dann wird das an den Mann gebracht. So, gell?
Ja. Das Thema von der Schuhwahl, das ist ja ganz interessant, dass das ja aufgreifen möchte.
Ja.
Es geht beim Laufen und bei Laufschuhe, wenn du jetzt nicht unbedingt einen Wettkampf machen willst und die irgendwo hin entwickeln willst oder wenn du sagst, du möchtest unbedingt Barfußläufer werden, eine goldene Regel und das ist Komfort. Mhm. Wenn man in einen Laden geht und einen Laufschuh ausprobieren will, dann geht's eine und dann sagt, ich möchte gern bitte einen Schuh mit Pronationsstütze. Man kann so Kategorien quasi sagen, gell? Mhm. Ein Schuh mit Pronationsstütze. Ich möchte einen Schuh mit hoher Sprengung. Mhm. Sagt er das was?
Ja.
Sprengung?
Ja. Genau, dass die Sohle, wir sagen es noch einmal, dass die Sohle sozusagen hinten höher ist als vorne.
Genau, der Abstand zwischen Ferse und dem Vorfuß. Mhm. Und der kann einmal höher sein und der kann niedriger sein. Dann einen maximal gedämpften Schuh. Das heißt, der hat nicht nur die Sprengung, sondern auch die Höhe an und für sich. Oder einen neutralen Schuh, der an alle Beweglichkeiten zulässt, aber vielleicht so eine mittelgradige Dämpfung hat. So, das sind einmal so die groben Kategorien. Und dann würde ich dem Verkäufer dann sagen, bitte, oder der Verkäuferin, ich würde immer gerne gendern, aber ich glaube, ich denke nicht immer dran.
Ja, ich auch leider nicht.
Also dann sage ich dem Menschen dort in dem Laden, bitte gib mir von diesen Kategorien jeweils irgendeinen Schuh. Mir ist egal, welcher Marken, irgendeinen Schuh. Mhm. Und dann probiert man die durch und dann versucht es einmal 5 Minuten, 7 Minuten mit diesem Schuh zu laufen. Und sagt, okay, der passt mal besser, der passt mal weniger besser. Und dann ist es vielleicht, sagen wir einfach mal, vielleicht sogar Barfußschuh. So. Mhm. Und dann würde ich tatsächlich auch so sagen, Gib mir jetzt bitte von allen Marken, die du dort hast, den Neutralschuh. So, und dann probierst du den wieder durch und dann sagst du, okay, passt, ist gut, den nehme ich jetzt an und den probiere ich aus. Und bei Schuhen auch an und für sich, schaut, dass ihr euch ein zweites Paar zumindest holt. Weil Abwechslung und Variantenreichtum ist etwas, was der Körper sehr, sehr gerne hat und auch braucht. Wenn dieser zweite Schuh sollte auch nicht das gleiche Paar sein, was du jetzt eh schon gekauft hast, sondern das sollte dann halt etwas sein, wo du dich auch noch wohlfühlst. Und da kann man dann ausprobieren. Größe ist auch immer ein Thema. Meistens kaufen die Leute zu klein. Kommt natürlich auch auf die Distanz und auf die Temperatur an. Im Sommer schwillen die Beine mehr an und dann ist vielleicht etwas eng im Vorfußbereich. Aber bei mir im Ultrabereich war es immer so, dass ich mir fast eine Schuhgröße größer gekauft habe. Man soll sich halt nicht fühlen wie in den Clownsschuhen, das halt vorne schon so runterplatscht, dass du das schon fast hörst. Aber es soll halt wirklich im Vorfußbereich angenehm sein. Im Trailbereich soll es sich anfühlen wie so ein zweiter Schuh, also zweite Haut. Und auf der Straße geht es echt um Komfort. Es geht immer um Komfort. Wenn du dich nicht wohlfühlst und wenn du dich nicht in den ersten 5 Minuten wohlfühlst in dem Schuh und es irgendwo druckt, dann wird es nach einer Stunde sicher nicht besser werden.
Genau,
Also entscheide dich nach Komfort.
genau, Komfort. Und halt auch, der Schuh macht nicht das Laufen. Gell? Also
Absolut.
der Läufer und der Laufstil und das Training und Kraftübung, das, was du jetzt alles gesagt hast, allgemeine Fitness, das ist das, was den Läufer dann voranbringt und nicht den supergeilsten Schuh, keine Ahnung, für 220 € oder was weiß ich.
Ja, und ich habe mir ja ganz viele Studien jetzt angeschaut in Bezug auf Schuhwahl und ob diese Schuhe dann bestimmte Schmerzen auslösen. Und da gibt es wieder, so wie bei wahrscheinlich fast allen, keine Zusammenhänge. Also das, was ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, ist, wenn du ein Vorfußläufer bist, der wahrscheinlich eine eher geringe Sprengung hat und ein eher Neutralschuh, kann ich mir vorstellen. Ein Vorfußläufer hat gerne Beweglichkeit im Fuß, damit er das auch gut spielt. Dass er dann auf einen Schuh umwechselt, der hohe Sprengung hat. Weil das würde dann zu einem anderen Aufprall vom Fuß am Boden führen, zu einer früheren Kontaktzeit, die derjenige vielleicht nicht so gewohnt ist. Und das könnte, immer könnte, gell? Weiß nicht nie, weil die Belastungsgrenze ja dann auch immer irgendwo eine Rolle spielt. Das könnte dann auch vielleicht zu Problemen führen.
Und da ist wieder das Thema Belastung dann sozusagen im Vordergrund,
Ja,
gell? Genau, das
und so
Überbelastung und so.
als grobe Orientierung auch, wenn man neu einsteigt, was für Schuhe trägst du im Alltag? Wenn du im Alltag Schuhe hast, die eine höhere Sprengung haben oder die sehr weich sind, wird der Körper eher an das gewöhnt sein. Und dann einen Barfußschuh zu nehmen, ist ja die komplette Katastrophe, die du den Körper quasi antun kannst. Weil dann hast du nicht den hohen Impact, sondern auch gleichzeitig für den Fuß und für den ganzen Körper eine Anforderung an dieses Nachlassen und Stabilisieren in der Bewegung. Das ist ein bisschen schwierig.
Ja,
Ja.
ist zu viel. Ist einfach dann zu viel,
Ja.
gell? Was sollte deiner Meinung nach ein Läufer immer beherzigen? Wir haben jetzt schon so, du hast jetzt schon so viel erzählt, aber vielleicht gibt es noch mal so ein paar Highlights, wo du sagen würdest, das sollte ein Läufer, daran sollte er denken, das sollte er immer beherzigen.
Bitte keine Monotonie. Selbst wenn du immer die gleichen Routen läufst, versuch die Monotonie zu durchbrechen, indem du Intensitätenwechsel einbringst. Du kannst Sprints machen, du kannst das Lauf-ABC machen, du kannst seitlich laufen, du kannst rückwärts laufen. Monotonie, immer das Gleiche, ist in keinem Fall gut. Weder für den Kopf noch für den Körper. Und schau auf deine Kraft, weil diese Belastung mit zusätzlichen Gewichten bringt deinen Sehnen eine ganz andere Information. Und das kann dir einiges helfen. Und sonst, bitte, bitte, mach da keinen Druck.
Ja.
Druck ist der Teufel. Und kein Zeitdruck. Das kein Stress mit dem Laufen. Wenn du heute müde bist, dann geh bitte nicht laufen. Und chill, achte auf deine Regenerationszeiten, weil wenn du das nicht machst, dann kommt man da in einen Kreislauf, der nicht sehr gesund ist.
Ich
Und
denke, das ist
keine Angst vor dem
allgemein.
Krafttraining, vor mehr Gewicht. Das
Sag's nochmal, ich habe dazwischen gequatscht gerade.
keine Angst beim Krafttraining vor mehr Gewicht, weil Läufer haben auch immer so ein bisschen das Bedenken, jetzt nehme ich dann zu. Man nimmt nicht so schnell zu vom Krafttraining. Du, ein Läufer bleibt meistens ein Läufer strukturell. Er macht das Krafttraining dann in so einem Ausmaß, dass es ihn positiv unterstützt und dazu beiträgt, den Körper gesund zu halten. Aber wenn du tatsächlich dann Angst hast vor Muskelmasse zunehmen, dann wirst du wahrscheinlich mehr machen als das, was ich meinen Läufern als Hausaufgabe gebe.
Ja. Und selbst wenn man Muskelmasse zunimmt, dann ist das ja für die allgemeine Fitness auch wieder genau das, was es eigentlich ja sein sollte, gell?
Der
Also.
Faktor ist nicht so schlecht zu sagen, weil wenn man so einen druckbelasteten Menschen hat, der steht ja auf Leistung. Und wenn
Ja.
man dann sagt, ja, aber du weißt ja dann besser, dann hat man das Hirn erwischt,
Dann
wo
ist
es
er
dann.
da. Dann, oh, ich werde besser, ich werde schneller.
Ja, genau.
Ich kann mehr Leistung bringen. Oh.
Was soll ich machen? Wie
Genau.
viel? Wie oft?
Ja, genau. Ich gebe meinen Job auf. Ich mache nur noch das. Sehr schön.
Genau.
Super. Bevor ich jetzt die Abschlussfrage stelle, Eva, gibt es noch irgendwas, was dir jetzt im Kopf rumspukt, wo du sagst, das muss ich noch unbedingt gesagt haben, das muss noch unbedingt gehört werden zum Thema Laufen?
Ja, bitte, bitte, wenn du da draußen aufgehört hast wegen Schmerzen beim Laufen, zu laufen, dann gib nicht auf, weil es gibt bestimmt einen Physio da draußen, der dir beim Belastungsaufbau wieder helfen kann, sodass du wieder zu deinem geliebten Sport kommst. Und das ist ein wunderschöner Sport. Ich liebe es und ich bin jetzt nicht mehr so abhängig psychisch davon. Aber ich würde es nicht missen wollen in meinem Leben. Das ist mir wichtig zu sagen.
Super. Das war gut. Das war gut. Jetzt kommen wir einmal zur letzten Frage, die ich jeden hier sozusagen frage oder jeden Physio direkt auch so frage. Was braucht deiner Meinung nach ein guter Physiotherapeut?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde sagen, es ist einmal wirklich eine Basis, dass man Erkenntnis hat von Wundheilungsphasen und wie man in diese Phasen belasten muss, weil dementsprechend kann man danach den Patienten wirklich gut durch seine Beschwerden und Schmerzen leiten. Eine gewisse Fähigkeit auch das dem Patienten zu erklären. Also Kommunikation ist ein großes Thema, finde ich. Der
Ja.
Patient muss verstehen, warum er das macht und wieso und weshalb, weil nur wenn er es versteht, hat er dann auch die Motivation, das umzusetzen. Auch die Kenntnis über die Funktionsweise, wie Schmerz an und für sich entsteht, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Belastungsphasen und sich stetig einfach versuchen, weiterzubilden und da offen zu sein für andere Menschen, die halt etwas zu sagen haben.
Ja.
Und es gibt so viele gescheite Köpfe da draußen und man muss nicht einmal sehr viel Geld ausgeben dafür, dass man diese Menschen sich anhört. Natürlich muss man dann immer unterscheiden, was reden die jetzt eigentlich? Also auch trotzdem immer kritisch bleiben. Ist so mein Credo. Kritisch, aber offen, das ist gut, gell?
Ja, ja,
Ein
ja.
Widerspruch in sich.
Eigentlich nicht. Es ist eigentlich eine gute Kombination.
Ist es gut? Ja, dann
Ja.
passt. Dann macht mir das so schön. Genau. Ansonsten Selbstpraxis, practice what you preach.
Ja.
Wenn du selbst nicht, mach keine Übungen, es gibt dem Patienten keine Übungen, die du nicht selber vorzeigen kannst
Ja.
oder die du nicht selber machst. Und ich bin das beste Beispiel, ich habe Runner's Knee gehabt und ich weiß, wann es weh tut. Und was ich getan habe, und ich weiß auch, wie ich es wieder unter Kontrolle kriege. Ich bin nur manchmal ein bisschen zu faul, das so konsequent durchzuziehen, aber das sind wir eh alle nur Menschen,
Das
ne?
sind wir, ja, das sind wir alle, das sind wir alle.
Genau. Also bitte, bitte schaut, dass ihr selber, wenn ihr aktiv mit eurer Leid etwas tut, dass ihr das auch wirklich selber in eurer Praxis einbezieht. Das muss eine Regelmäßigkeit sein, weil wenn du das tust, dann verstehst du und dann spürst du auch, wie sich das anfühlen soll bei deinem Gegenüber. Wenn das nicht
Stimmt.
ist, dann hast du eigentlich schon verloren, finde ich.
Ja.
Und so ein Blick für Bewegungen an und für sich. Wenn sich Menschen bewegen, und das sieht man dann schön auch bei den einbeinigen Sachen, die ich auch so viel mache mit meinen Patienten, wird man merken, eine Seite bewegt sich flüssiger oder leichter. So dieses Gefühl, man hat ein Gefühl für bestimmte Bewegung bei einem Menschen. Und der Patient selber merkt das ja auch. Wenn ich Menschen bei mir habe und sage, du machst das jetzt einmal auf die Seiten und dann machst du es auf die Seiten, dann machen sie 10 Wiederholungen da, 10 Wiederholungen da, dann sage ich bei den letzten 5 Wiederholungen von der einen Seite, von der ersten Seite, spür mal eine, wie sich das da anfühlt. Und dann auf die andere Seite, ohne dass ich irgendwas kommentiere. Ich will da gar nicht eine, weil die Leute sollen spüren anfangen. Sie verlieren nämlich mit der Zeit, vor allem wenn sie Schmerzen haben, das korreliert ja. Schmerz, Sensibilität korreliert ja miteinander, verlieren sie dieses Gefühl für die Bereiche. Und bei der zweiten Seite sollen sie einspüren und dann auch herausfinden, wie fühlt sich das an. Und dann kannst du dir als Physio auch die Bestätigung holen, okay, ist das jetzt, was ich gesehen habe, das Gleiche, was die mir oder der mir als Rückmeldung gibt, oder ist das eine komplett falsche Richtung? Und schau dir den Menschen auch nicht immer nur auf den Schmerz bezogen an, sondern auf den ganzen Körper. Wir können Ketten ausnutzen am Körper, Diagonalen, was auch immer, ohne spezifisch zu sagen, bewegt den Fuß so und so. Anstatt dessen könnte man sagen, bewegt den Arm da nach hinten hin und der macht den Fuß genauso, wie du das haben wolltest. Aber für ihn war halt ein Bewegungsauftrag zu kompliziert gewesen, was nur am Fuß so anzuleiten. Also kreativ werden, viel ausprobieren, viel anschauen. Ja, so. Wahrscheinlich habe ich jetzt eh die Hälfte, die ich eigentlich sagen wollte, nicht gesagt, aber ich hoffe, es war.
Aber es war schon sehr rund, also kreativ und genau, und auch neugierig bleiben, gell? Ich finde das auch immer ganz, ganz wichtig. Aber das hast du auch schon gesagt mit denen. Da gibt es so viele schlaue Köpfe da draußen, die so viele tolle Sachen sagen und wissen, gell?
Und bitte, bitte, werdet nicht überheblich.
Ja.
Weil dem Patienten gegenüber so eine gottesähnliche Figur darzustellen, finde ich ganz, ganz schlimm. Da, ich habe einen Patienten gehabt, mit dem habe ich geredet und hat auch gesagt, boah, das war so anstrengend und das waren 10 Kilo. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, aber bitte sag mir das nächste Mal, einfach wenn es dir zu viel wird. Ich bin ja nicht böse oder
Ja.
irgendwas. Mir ist wichtiger, dass es dir gut geht. Und da einfach auch einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, wir wollen zusammenarbeiten und nicht, ich sag dir jetzt, was du zum Tun hast und
Genau.
du hast nichts zum Sagen.
Das, und ich finde, bei diesem, was du gerade schon gesagt hast, mit dem Gottesähnlichen, das ist ja oft, wenn Patienten dann kommen und einem sagen, vielen Dank, Sie haben mich gesund gemacht. Gell, das fühlt sich erstmal, denkt man so, ach, wie toll, was habe ich für eine geile Gabe mitbekommen, gell? So, aber das halt auch nicht zu sehr in seinem Ego aufzusaugen, sondern ganz klar auch zu sagen, nee, es geht um diese Nachhaltigkeit und der Patient hat eigentlich die Hauptarbeit gemacht. So,
Ja,
gell?
genau. Ich sage in dem Fall dann immer, ich habe nur ein bisschen was gezeigt und
Genau.
du hast machen müssen. Also ich habe da jetzt eigentlich nicht viel dazu getan. Die
Genau.
Hauptarbeit hast du.
Genau. Finde ich auch immer. Deswegen das mit diesem Gottesgleich und auch, ich meine, es ist auch am Anfang besser, finde ich, oder besser jetzt in Anführungszeichen, aber wenn man dem Patienten gleich sagt, es ist nicht so, dass ich hier der Gamemaker bin. Es ist so, dass ich hier Anstöße gebe und dass ich aufkläre und dass ich auch anleite und ich übernehme für eine gewisse Zeit auch eine Führung, die ich aber mal von Mal zu Mal immer weiter zurückgebe. So, gell?
Genau. Ein Begleiter. Ich finde, Begleiter ist
Genau.
ein schönes Wort.
Ja, Begleiter trifft es gut. Begleiter trifft es
Oder
sehr gut.
Team Buddy oder irgendwie so. Jetzt sind wir
Ja.
ganz kreativ.
Ja.
So in die Richtung. Ich
Genau.
find, das ist ein schönes, ich bin dein Physio-Freund.
Ja, genau.
Deine
Und
Physio-Freundin.
ich meine, dann macht das halt auch Spaß, gell? Also ich finde, dann
Ja.
macht es halt auch, ich habe auch keinen Bock, da so eine irgendwie so, also davon abgesehen, dass ich mir überhaupt gar keinen therapeutischen Erfolg davon verspreche, dass ich dem Patienten, ohne auf ihn zu hören, sage, was er zu tun hat und so. Ich habe das bei Fußübungen, geht es immer ums Thema Wiederholungen. Wie oft soll ich das denn machen? Und die erste Aufgabe von mir ist, gucken Sie erstmal, wie viel Sie davon schaffen. So, gell? Und meistens hat sich das in der zweiten Therapie, dritten Therapieeinheit, hat sich das schon voll erledigt, diese Frage. Die haben dann voll rausgefunden, wie viel sie Wiederholung sie brauchen, wie viel sie davon machen wollen und müssen und so, gell?
Super. So. Sehr, sehr schön.
Ja.
Also, Ach, toll. Jetzt machen wir Schluss, glaube ich.
Jetzt genau, auch. Jetzt machen wir Schluss. Das ist, das ist schön rund.
Das war Eva, ja toll.
Vielen, vielen Dank dafür, für all deine Expertise und das Gespräch und für Danke alles, was du dir. Gesagt hast. Und deine Offenheit.
Das war toll.
Ja, hat Spaß
Sehr
gemacht.
Gerne. Ja, voll.
Ja, voll mir lustig. Auch. Mir auch total. Mir auch total. Ich bin immer total geflasht, ehrlich gesagt, mit meinen ganzen Podcast-Gästen. Ich finde die irgendwie alle immer so mega toll.
Das kann man zurückgeben, das Kompliment.
Ja.
So kann man gut ins Wochenende starten, wenn man so viele Komplimente kriegt.
Genau. Im Austausch. Du sagst es, du sagst es. Also, liebe Eva, ich bleibe mit jedem offen darüber, dass wir uns nochmal hier sehen können in meinem Podcast oder hören können.
Sehr gerne. Ja, danke super, dir.
Würde mich auch freuen.
Und schönen Tag dabei noch.
Danke, dir auch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.